Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 26 bis 34a. Also der Predigttext geht bis zur ersten Hälfte von Vers 34. Lukas berichtet Folgendes. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder, denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und die ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab, und zu den Hügeln, begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bis dahin der Predigttext. Das Thema habe ich so beschrieben: Jesus geht aus Liebe zu uns ans Kreuz. Jesus geht aus Liebe zu uns ans Kreuz. Der erste Predigtpunkt. Lasst uns Jesus auf seinem Weg ans Kreuz folgen. Ich lese nochmal Vers 26. Als sie Jesus wegführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug. Vielleicht zunächst zu der Frage, Lukas fängt Vers 26 an, etwas unbestimmt. Sie führten Jesus weg. Man fragt sich, wer führt Jesus weg? Wenn man vorher liest, die Verse 24, 25, schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Und dann, als sie Jesus wegführten. Das hört sich erstmal so an, als wenn es gar nicht die Soldaten sind, ne, sondern als wenn es die jüdischen Führer sind, die Jesus wegführen. Vom Zusammenhang wird dann tatsächlich deutlich, es sind die Soldaten. Was Lukas aber wohl deutlich machen will, die jüdischen Führer sind und bleiben die Hauptverantwortlichen. Sie sind hauptverantwortlich dafür, dass Jesus ans Kreuz kommt. Ich erinnere nochmal an den Hintergrund. Damals war es so, die Juden standen ja unter der römischen Fremdherrschaft. Sie durften keine Todesstrafen ausführen. Deswegen haben sie versucht, Pilatus dazu zu bringen, den zu beseitigen, der ihnen ein Dorn im Auge war, Jesus. Und sie haben es geschafft. Als sie Jesus wegführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Gemeint ist wohl nicht, dass er gerade von der Feldarbeit nach Hause kommt. Es ist nämlich noch früh am Morgen. Sondern wahrscheinlich handelt es sich hier bei Simon aus Cyrene um einen Juden aus Cyrene. Cyrene, das lag an der Mittelmeerküste irgendwo in Libyen. Also der kam von ziemlich weit weg, wahrscheinlich extra zum Passafest nach Jerusalem. Hat dann außerhalb der Stadt übernachtet, irgendwo auf dem Feld und kam jetzt, war auf dem Weg in die Stadt hinein, um irgendwie dann dort am Gottesdienst teilzunehmen. Und da treffen ihn die römischen Soldaten an. Offensichtlich konnte Jesus sein Kreuz nicht mehr tragen oder er war zu langsam. Und alle Antriebsversuche, die haben nichts mehr gebracht. Da haben die Soldaten gesagt, ja, dann holen wir uns diesen Simon aus Cyrene. Das Kreuz zu tragen galt als Schande. Römische Soldaten haben daher das nicht selber gemacht. Sie haben sich irgendwelche Leute geholt. Sie trauten sich in der Regel auch nicht, einheimische Juden zu solchen Dingen zu zwingen, weil sie wussten, die regen sich so sehr auf, das gibt nur Ärger. Da kam ihnen wahrscheinlich gerade dieser Jude aus der Diaspora gerade recht. Wenn der Simon sich geweigert hätte, hätte er Prügel einstecken müssen. Deswegen hat er sich gesagt, ja, dann mache ich das. Bemerkenswert ist, dass Lukas den Namen dieses Mannes überliefert, sogar seinen Heimatort, Simon aus Cyrene. Vielleicht handelt es sich um einen späteren Christen. Der Evangelist Markus, der macht in Kapitel 15, Vers 21 den Hinweis, dass Simon der Vater von Alexander und Rufus war. Und das sind wahrscheinlich später Christen gewesen. Ja, sie luden diesem Simon aus Cyrene das Kreuz auf. Und gemeint ist hier der Querbalken. Das war damals gewöhnlich so. Die Hinrichtungsstätte, die war schon vorbereitet. Dort waren Pfähle in den Boden gesenkt worden. Die standen schon da. Oder sie lagen auf dem Boden, wie auch immer. Der Querbalken, der fehlte noch. Der sollte von dem, der hingerichtet werden sollte, dorthin getragen werden. Warum wurde das so gemacht? Könnt ihr euch denken, der gekreuzigt werden sollte, sollte auch im Vorfeld Schmach und Schande erleben. Das war dann ähnlich wie bei der Tour de France, ne? Wenn die Radfahrer durch so einen Pulk von Leuten fahren, rechts und links stehen die Leute. Und so war das da auch. Ne? Der Gekreuzigte, der Verurteilte ging durch diese Gasse hindurch und die Leute durften alles mit ihm machen. Sie durften spucken, schimpfen, treten, nur nicht umbringen. Das war den Soldaten vorbehalten. Gleichzeitig gab es aber dann auch, wie im Fall von Jesus, häufig Angehörige des Verurteilten, die haben gejammert und geklagt. Die haben versucht, ihn noch vor Übergriffen zu schützen. Ja, Lukas macht diesen Hinweis, sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug. Diese Redeweise, das Kreuz hinter Jesus hertragen, davon hat Jesus selber schon gesprochen. In Lukas 9, Vers 23, da hat Jesus gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Oder Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und Lukas beabsichtigt hier wohl, dass wir hier eine Verbindung herstellen zu dem, was der Simon tut. Auch wenn er selber hier noch nicht glaubt, trägt er im wörtlichen Sinne das Kreuz hinter Jesus her. Und er veranschaulicht damit, wozu wir als Jünger von Jesus im übertragenen Sinn berufen sind. Zunächst einmal möchte Lukas, dass wir jetzt Jesus auf seinem Weg ans Kreuz folgen, nämlich in der Erzählung. Wir sollen uns als Leser sorgfältig überlegen, was geschieht hier? Und was hat das, welche Bedeutung hat das für mich, was hier passiert? Und dann sollen wir verinnerlichen, dass mit dem Glauben an einen gekreuzigten Retter, dass man als Jünger eines solchen Herrn damit rechnen muss, in dieser Welt auch Verachtung von den Leuten zu erfahren. Und wenn das dann so sein sollte, stellt sich dann die Frage, sind wir weiter bereit, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, uns diesen Querbalken aufzuladen, im bildlichen Sinne, und durch diese Gasse zu gehen? Das ist der erste Punkt. Lasst uns Jesus auf seinem Weg ans Kreuz folgen. Der zweite Punkt: Jesus warnt uns vor den Folgen seiner Ablehnung. Vers 27. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Es gibt einige Dinge, die nur der Evangelist Lukas über die Passion berichtet. Und das gehört jetzt auch dazu. Lukas ist der Einzige, der davon berichtet, dass ein Großteil des Volkes mit der Hinrichtung von Jesus nicht einverstanden war. Offensichtlich hat das, was Jesus sie in den Tagen vorher im Tempel gelehrt hat, das hat bei diesen Leuten nachhaltig Eindruck hinterlassen. Darunter, sagt Lukas, waren viele Frauen. Auch hier ist eine Besonderheit bei Lukas, kein anderer Evangelist betont so stark, dass sich unter den Jüngern von Jesus Frauen, sogar viele Frauen, befunden haben. Und wahrscheinlich führt Lukas an dieser Stelle die Frauen ein, weil sie später die ersten Zeugen der Auferstehung sein werden. Ihr Töchter Jerusalems, spricht Jesus sie an. Das heißt, diese Frauen stehen stellvertretend für Jerusalem. Es ist nicht unbedingt gemeint, dass alle diese Frauen aus Jerusalem stammen. Sie repräsentieren einen Teil des Volkes Israel. Und sie trauern darüber, dass Jesus hingerichtet werden soll. Bemerkenswert ist jetzt, was Jesus ihnen sagt: Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Jesus will hier unter anderem sagen: Ich brauche euer Mitleid nicht. Ne, auch wir, wenn wir uns an die Passion erinnern, da sollen wir nicht in einer Weise über Jesus trauen oder Mitleid mit ihm haben, als wäre er gar nicht auferstanden. Für Jesus ist das ein paar Stunden später vorbei. Schlimm genug, was ihm passiert, ne? Aber Jesus spricht ja dann im Anschluss daran von einem Gericht über seine Gegner, das länger andauern wird und folgenschwerer ist. Für für die Töchter Jerusalems und für Jerusalem, ja, für das gesamte Judentum in Israel, kündigt Jesus an, wird seine Hinrichtung schwerwiegende Folgen für sie haben. Es sind ja die religiösen Anführer des Volkes Israel hauptverantwortlich für seine Hinrichtung. Diese Schuld führt dann in besonderer Weise Gottes Gericht herbei, und zwar in einem Ausmaß, wie sie es vorher noch nicht erlebt haben. In einem Ausmaß, wie es das Volk Israel bis dahin nicht erlebt hat. Nicht Jesus ist beklagenswert, sondern die Juden, die dann in Judäa leben, wenn dieses Gericht kommt. Die sind beklagenswert, sagt Jesus. Und Jesus ruft sie auf mit dieser Warnung vor dem Gericht, dass sie die Zeit nutzen, wirklich zu Gott umzukehren. Später werden die Apostel im Auftrag von Jesus das Volk zur Umkehr rufen, und Umkehr zu Gott beinhaltet dann Umkehr zu Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und einmal mehr sehen wir, wie Jesus bei allen Leiden, die ihn umgeben, Mitleid hat mit denen, die dem Gericht Gottes entgegengehen. Jesus dreht sich auch in seinen Leiden nicht um sich selbst, sondern für die, die es gedacht ist. Also Jesus weiß, er stirbt einen besonderen Tod, er stirbt für andere. Ja, Vers 29, denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab, und zu den Hügeln, begrabt uns. Jesus kündigt eine Zeit an, in der Gott ein schweres Gericht über Israel bringt, und er knüpft mit dieser Formel an Stellen im Alten Testament an, die Israel ebenfalls ein künftiges Strafgericht androhen, etwa bei Jeremia, Kapitel 7, ich lese mal ein paar Verse draus. Ihr Leute von Jerusalem, schneidet euer Haar ab und werft es weg, stimmt Trauerlieder an auf den kahlen Höhen. Der Herr empfindet für euch nur noch Zorn. Er hat euch fallen lassen und will von euch nichts mehr wissen. So ist es, sagt der Herr. Die Leute von Juda haben getan, was mich beleidigt. Sie haben ihre abscheulichen Götzenbilder im Tempel aufgestellt und dadurch das Haus geschändet, das mein Eigentum ist. Ich mache allem Jubel und aller Freude in den Städten von Juda und auf den Straßen Jerusalems ein Ende. Den Jubelruf von Bräutigam und Braut wird man dort nicht mehr hören, denn das Land wird ein einziges Trümmerfeld sein. Und diese Ankündigung bezog sich erst einmal auf das dann kommende Gericht durch die Babylonier. Aber dieses Gericht war so eine Art Vorstattung von einem Gericht, das noch schlimmer sein wird. Und Jesus hat über dieses Gericht schon vorher in Lukas Kapitel 21 ein paar Sachen gesagt. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, dann könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in Jerusalem ist, soll die Stadt schnell verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Denn dann kommen die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift vorausgesagt ist. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von den Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit erfüllt ist. Und hier auf seinem Weg ans Kreuz, da spitzt Jesus das nochmal zu und verbindet beides miteinander. Dass ihr mich ans Kreuz bringt, das besiegelt dieses Gericht über euch. Und deswegen braucht ihr kein Mitleid mit mir zu haben. Ihr solltet Angst haben und ihr solltet davor zittern, was in Kürze über euch hereinbricht. Vers 31, denn wenn man schon mit dem grünen Baum so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Das ist so ein Bildwort, der Gedanke ist wohl folgender. Normalerweise wird ein grüner, gesunder Baum nicht verbrannt. Da wird kein Feuer dran gelegt. Jesus ist dieser grüne Baum, der keinen Zorn Gottes verdient hat. Jetzt aber wird Jesus von Gott gerichtet, obwohl er ohne Sünde ist, nämlich als Opfer für unsere Sünden. Wenn dies mit Jesus geschieht, um wie viel mehr werden wir die trockenen, dürren Bäume verbrennen, wenn wir nicht an Jesus glauben? Das ist der Gedanke hier. Oder hier im Blick auf die Generation von Juden, wenn sie Jesus ans Kreuz bringen, diesen grünen Baum, der zur Ehre Gottes reichlich Frucht bringt, um wie viel mehr werden sie im Gericht Gottes brennen? Und es ist eine Warnung, die Jesus an sein Volk ausspricht, aus Liebe. Das Gericht ist noch nicht da, es kommt auch nicht sofort nach der Kreuzigung, sondern es ist danach noch Zeit zur Umkehr. Der dritte Punkt. Jesus findet sich mitten unter uns Gottlosen ein. Zusammen, Vers 32, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Jesus hatte in Kapitel 2, bei Lukas in Kapitel 22, Vers 37 vorausgesagt, dass er unter die Verbrecher gerechnet und hingerichtet werden würde. Und dies wird jetzt besonders gut daran erkennbar, dass er zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt wird. Also an diesem besagten Tag, dem Freitag, gab es drei Juden, die zum Tod durch Kreuzigung verurteilt worden sind. Und einer von diesen dreien war Jesus. Und dass er nicht alleine gekreuzigt wird an diesem Freitag, ist ein Hinweis darauf, er ist unter die Gesetzlosen, unter die Gottlosen gerechnet worden. Von den zwei Verbrechern steht fest, dass sie die Todesstrafe verdient haben. Wahrscheinlich, sie haben irgendwelche Kapitalverbrechen begangen, Mord oder Hochverrat, irgend sowas. Jesus ist ohne Schuld und wird zu Unrecht hingerichtet, aber er steht mit diesen beiden noch in einer anderen Beziehung. Jesus stirbt für solche Verbrecher, damit sie von ihrer Schuld erlöst werden können. Jesus findet sich unter diese Gottlosen ein. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Wenn Jesus also kein Mitleid in erster Linie von uns haben will, ne? sondern dass wir an ihn glauben, stellt sich ein bisschen die Frage, wie deutlich redet man über die damalige Strafe der Kreuzigung. Lukas erwähnt es nur mit einem halben Satz. Als sie an die Stelle kamen, die Schelle genannt wird, kreuzigten sie ihn. Und er schildert nichts von dem, wie das damals gelaufen ist. Er setzt ein Stück weit voraus, seine ursprünglichen Leser wussten genau, wie das abläuft. Weil wir das vielleicht nicht wissen, schildere ich doch das ein oder andere Detail, damit wir es ein bisschen vor Augen haben. Es wird auch hier nicht ausdrücklich gesagt, wer Jesus gekreuzigt hat. Vom Zusammenhang wird dann klar, es waren römische Soldaten. Der Verurteilte wurde dann an dem Ort der Hinrichtung an dem Querbalken, den er getragen hatte, befestigt. Das heißt, es wurden seine beiden Arme ausgestreckt und wurden dann an diesem Querbalken befestigt. Entweder wurden sie festgebunden mit einem Strick oder die Arme wurden dran genagelt, mit einem Nagel durchs Handgelenk. Was mit Jesus passiert ist, wird erstmal gar nicht gesagt. Eigentlich wissen wir es nur durch die Auferstehungsberichte, dass Jesus seine Wunden hatte noch. Ja, ein Gekreuzigter wurde dann an diesem Balken, Querbalken festgenagelt. Nachdem er daran befestigt worden war, wurde der Balken an einem senkrechten Stamm oder Pfahl hochgezogen. Dann wurden die Füße festgebunden oder an dem Pfahl festgenagelt. Der Verurteilte hing dann so lange am Kreuz, bis er tot war. Viele Details dieser Art, an den Menschen hinzurichten, waren darauf angelegt, die Qualen zu verlängern und ihn der öffentlichen Schande preiszugeben. Also es ging nämlich weiter. Ne? Wenn der Gekreuzigte dann dort hing, dann hatten Menschen relativ freien Zugang zu ihm. Sie durften weiter ihn bespucken, ihn beschimpfen, ihn schlagen. Wenn irgendwelche wilden Hunde sich dran gemacht haben, dann konnten sie es machen. Also es werden teilweise grausige Details berichtet, überliefert von Gekreuzigten, die wirklich 3 bis 4 Tage lebendig dranhingen, bis sie endlich tot waren. Was die Qualen noch verlängert hat, war, die haben am Kreuz so einen kleinen Sitz, wenn man so will, angefertigt. Da konnten sie sich regelmäßig dran hochziehen, versuchen Halt zu finden, um ein bisschen Luft zu kriegen. Natürlich sind sie dann immer wieder runtergerutscht. Aber so ging das dann stundenlang. Ja, es waren böse Menschen, die sich sowas ausgedacht haben. Und es sind böse Menschen, die Leute, die hingerichtet werden, so etwas wünschen. Das kann man nicht anders sagen. Den einen kreuzigten sie rechts, den anderen links von ihm. Lukas erwähnt dieses Detail mit Bedacht, dass Jesus nicht am Rand hängt, sondern in der Mitte, hat auch symbolische Bedeutung in zweifacher Hinsicht. Die Gegner von Jesus, die wollen deutlich machen, der Schlimmste hängt in der Mitte. Das ist der Schlimmste von allen dreien. Aber zum anderen will Lukas deutlich machen, dass sich Jesus mitten unter diejenigen begibt, die verloren sind, die den Tod verdient haben. Er hängt in der Mitte, weil er zum Retter für solche bestimmt ist, die rechts und links von ihm hängen. Lukas 19, Vers 10 hat Jesus gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Seine Suche nach Verlorenen, die führt Jesus ans Kreuz, mitten unter Gekreuzigte. Er kommt denen nahe, die in ihrer Verzweiflung mit nichts anderem mehr rechnen als Tod und Verdammnis. Der vierte und letzte Punkt. Jesus betet am Kreuz für seine Feinde und er lädt auch dich ein, bei ihm Vergebung zu finden. Vers 34, Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, dieser Vers hat eine ziemliche Wirkung in der Kirchengeschichte gehabt und er verdient es, eingehender betrachtet zu werden. Die erste Frage, die sich stellt, steht diese Bitte überhaupt im ursprünglichen Lukas-Evangelium drin? Die Frage ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu beantworten. Wenn jemand eine Elberfelder Bibel dabei hat, da eine Fußnote, da ist dann dieser Hinweis, dass dieser Vers in alten und wichtigen griechischen Handschriften nicht enthalten ist. Und diese Beobachtung stimmt tatsächlich. Das ist jetzt der Bereich der sogenannten, man nennt das Textkritik. Da geht es nicht um Bibelkritik, sondern da geht es um die Frage, okay, was macht man, wenn man, meinetwegen vom Lukas-Evangelium, man hat 20 griechische Handschriften von diesem Evangelium. Und manche enthalten diesen Vers und manche enthalten diesen Vers nicht. Woran entscheidet man jetzt, ob der ursprünglich drin war oder nicht? Ne? Eine Möglichkeit ist die, dass man guckt, welche Handschrift ist eigentlich älter. Und dann sagt man, okay, je älter sie ist, umso wahrscheinlicher ist sie auch nahe dran am Original. Und das entscheidet die Frage noch nicht eindeutig. Es gibt alte Handschriften, die enthalten diesen Vers, andere, die enthalten ihn nicht. Dann gibt es noch andere Kriterien, die man anlegt. Wenn man sich mal in den Schreiber hineinversetzt, den Abschreiber, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Vers einfügt oder rausnimmt aus der Vorlage, die er abschreibt? Und da sagt man, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich größer, dass er diesen Vers rausnimmt. Langer Rede, kurzer Sinn. Meines Erachtens gehört dieser Vers ins Lukas-Evangelium. Meines Erachtens stammt dieser Vers aus der Feder von Lukas. Und man kann auch nachvollziehen, warum manche Abschreiber Probleme damit gehabt haben, dass Jesus dieses Gebet für das jüdische Volk ausgesprochen haben könnte, wo er unmittelbar vorher doch harte Gerichtsworte ausgesprochen hat. Und man fragt sich, wie passt das zusammen? Ne, und wenn man jetzt annimmt, beides stammt von Jesus, stellt sich die Frage, wie bringt man beides sinnvoll miteinander in Beziehung? Also was bedeuten diese Gerichtsworte von Jesus? Und was bedeutet seine Bitte um Vergebung? Jetzt gibt es eine ganz einfache Lösung, die wird vertreten, aber die ist meines Erachtens ganz falsch. Man sagt eben, Jesus hat für bestimmte Leute das Gericht angekündigt, nämlich über seine Feinde im jüdischen Volk. Und für die andere Gruppe betet Jesus, dass sie Vergebung finden, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und da merkt man schon, dieser Nachsatz, sie wissen nicht, was sie tun, der scheint sich doch offensichtlich gerade auf diese Feinde zu beziehen. Also sie wissen nicht, was sie tun. Was tun die denn? Ja, sie bringen Jesus ans Kreuz. Die jüdischen Führer. Und Jesus bittet für sie, dass Gott ihnen diese Schuld nicht anrechnen möge. Jesus betet also gezielt, und das ist das Wunder der Liebe Gottes, für seine Feinde. Für Leute, die gerade ihrer Freude Ausdruck geben, wie elend Jesus da am Kreuz hängt. Für die betet Jesus. Gut, jetzt könnte man einhaken, also wie ist das gemeint? Sie wissen nicht, was sie tun. Also soll ich mir jetzt wirklich vorstellen, die Vertreter des Hohen Rates, auch die obersten Priester, die ja wirklich alles drauf angelegt haben, Jesus ans Kreuz zu bringen. Soll ich jetzt davon ausgehen, dass die das unwissend tun? Schwierige Frage. Findet in diesem Vers alleine keine Antwort, aber meines Erachtens durch einige Hinweise später in der Apostelgeschichte. Interessant ist, Apostelgeschichte 3, da gibt Lukas eine Predigt der Apostel wieder, in den Versen 13 und folgende, Apostelgeschichte 3, zunächst halten sie ihren jüdischen Zuhörern die Schuld vor Augen. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt ihn dann auch noch und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Also eine klare Feststellung, ihr seid mit die Hauptschuldigen an der Hinrichtung von Jesus. Und es ist verwerflich, was ihr getan habt. Und von Vers 17 an rufen sie dann dieselben Leute zur Umkehr. Nun, Brüder, also gemeint sind ihr jüdischen Volksgenossen, ich bin überzeugt, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Ebenso auch eure führenden Männer. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Die Apostel bezeugen beides. Ihr seid schuldig an der Hinrichtung von Jesus. Aber ihr habt's in Unwissenheit getan. Das heißt, es ist hier eine Rede, die Rede von einer Unwissenheit, die entschuldigt mich nicht. Sie führt aber dazu, dass Gott mir immer noch Vergebung der Sünden anbietet. Oder Paulus, der wendet das auf sich an. Also von jemandem wie Paulus, wir wissen es nicht genau, wir können aber annehmen, dass Paulus sich in der Zeit, möglicherweise in der Jesus hingerichtet wurde, sich in Jerusalem aufgehalten hat auf dem Passafest. Und dass Paulus einer der vehementesten Befürworter seiner Hinrichtung war. Paulus bezeugt in 1. Timotheus, Kapitel 1, Verse 12 und 13, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt habe, aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es handelt sich hier also um Menschen, die schwer schuldig werden, die aber nicht wissen, was sie tun. Und wie ist das gemeint? Wahrscheinlich im Blick auf Jesus wissen sie nicht, an wen sie sich vergreifen. Meines Erachtens macht es Sinn, hier auch über die Sünde gegen den Heiligen Geist zu sprechen, von der Jesus ja gesagt hat, also das ist eine Sünde, die wird einem Menschen nicht vergeben, weder in diesem noch im nächsten Leben. Offensichtlich haben diese jüdischen Führer diese Sünde nicht begangen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist scheint mir eine Sünde zu sein, wo Gott mir Jesus klar vor Augen stellt, wo ich eigentlich genau weiß, wer das ist, wen ich da ablehne und verachte. So, und der kriegt keine Vergebung der Sünden mehr. Das ist für uns nicht möglich, in das Herz eines Menschen zu schauen und zu gucken, hat er diese Sünde begangen oder nicht. Das ist Gottes Sache. Jesus geht offensichtlich davon aus, diese jüdischen Führer haben noch nicht diese Sünde begangen. Und auch die, die ihnen nachgelaufen sind. Deswegen betet er für sie. Dass sie es unwissend taten, wie gesagt, das entschuldigt sie nicht, aber Jesus nimmt ihre Unwissenheit zum Anlass, für sie zu beten. Und dabei muss man aufpassen, das Gebet von Jesus nicht zu stark von der Erwählungslehre her deuten und füllen zu wollen. Jesus macht hier in seinem Gebet keine Unterscheidung in Erwählte und Nicht-Erwählte. Also so nach dem Motto, Vater, ich bitte dich, diejenigen im jüdischen Rat, denen zu vergeben, die du erwählt hast. Sondern das ist eine Bitte, die ist ganz allgemein gehalten. Sie umschließt das ganze jüdische Volk, einschließlich der Hauptverantwortlichen, aller Hauptverantwortlichen im Hohen Rat. Das heißt dann auch, wenn auf diese Bitte hin dann nicht alle zum Glauben kommen, heißt es nicht, dass Gott seinen Sohn nicht erhört habe. Das spielt hier nicht die Rolle, ob das Gebet des Sohnes immer erhörlich ist oder nicht. Jesus betet hier als Verurteilter für sein Volk und bringt damit die Liebe Gottes zum Ausdruck. Wenn Jesus in Johannes 17 als oberster Priester für seine Jünger betet, dann hat das einen anderen Charakter. Dann kann man von da wirklich von der Erwählung her sprechen. Vater, bewahre sie in deinem Namen. Da können wir davon ausgehen, ja, das tut Gott. Er bewahrt die, die er seinem Sohn übergeben hat. Wir haben also so etwas wie einen doppelten Willen bei Jesus vorliegen. Auf der einen Seite kündigt er dem Volk Gottes das Gericht an und er identifiziert sich mit diesem Gericht, Vers 31, wenn man schon mit dem grünen Baum so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Das jüdische Volk ist dieses dürre Holz, das Feuer fangen wird, wenn Gott sein Gericht bringt. Und er wird es bringen. Mit der Ablehnung von Jesus hat es einen wesentlichen Schritt dahin getan, dass das Maß seiner Schuld voll ist. Und auf der anderen Seite, der doppelte Wille in Jesus, ist er gegenüber denselben Menschen, denen er das Gericht Gottes ankündigt, von Liebe erfüllt. Er hat keinen Gefallen daran, dass sie in ihren Sünden umkommen und verloren gehen. Das ist ein wichtiger Grundsatz, wenn wir Menschen das Evangelium bezeugen. Wir können denen beides bezeugen. Wir können ihnen bezeugen, dass Gottes Zorn über ihrem Leben droht. Sie drohen, Gottes endgültiges Gericht auf sich zu ziehen. Das ist eine reale Gefahr. Gleichzeitig können wir ihnen bezeugen, dass Gott sie liebt und nicht will, dass sie in ihren Sünden umkommen, sondern dass er seinen Sohn für sie gesandt hat. Um die Bitte von Jesus zu verstehen, sind auch noch andere Gesichtspunkte wichtig. In Jesaja 53, Vers 12, da wird von diesem Knecht Gottes gesagt, er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und die Verbrecher, das sind nicht nur die zwei, die rechts und links neben Jesus hängen, das sind alle, die an seiner Hinrichtung beteiligt sind, sind Verbrecher. Jesus gibt sich in seinem Gebet also einmal mehr als der Knecht Gottes zu erkennen, der sich die Strafe auflädt, die wir Verbrecher verdient haben. Ein weiterer Gesichtspunkt: Jesus hat seine Jünger aufgefordert, ihre Feinde zu lieben. Lukas 6. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Von Vers 27. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Jesus hat sich selbst an das gehalten, was er andere gelehrt hat. Er ist nicht zuletzt durch sein Verhalten am Kreuz ein großes Vorbild für uns. Wo kann ein Mensch mehr Feindschaft erfahren, als wenn er ungerecht am Kreuz landet und von den Menschen, die ihn umgeben, bespuckt und beschimpft wird. Und dieses Vorbild von Jesus ist durch die Jahrhunderte hindurch in den Gemeinden nicht ohne Wirkung geblieben. Für viele Christen war und ist es eine Ehre, in den Leiden für Christus, mit Christus vereint zu sein. Lukas berichtet in Apostelgeschichte 7 davon, nachdem Stephanus in seiner Predigt vor dem Hohen Rat die Leute gegen sich aufgebracht hat, da eskaliert die Situation, die Menge entscheidet sich kurzerhand, ihn vor die Stadt zu führen und Stephanus zu steinigen. Und Lukas schreibt, während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Also das scheint ein wesentliches Kennzeichen auch eines christlichen Märtyrers zu sein, dass er also nicht kurz vor Tod so betet: Herr, ich bin dir treu gewesen und bringe du auf alle meine Feinde dein endgültiges Gericht. Die haben es verdient. Nee, also es wird, das waren seine letzten Worte, die letzten Worte von Stephanus: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und natürlich berichtet Lukas das, weil Stephanus hier Jesus, den Herrn, nachahmt. Jesus hängt am Kreuz und betet für seine Feinde, für die, die ihn dorthin gebracht haben. Als er betet, ist er sich dessen bewusst, dass sein Vater durch seinen Tod die Grundlage dafür gibt, dass Sündern die Schuld vergeben werden kann. Lukas will deutlich machen, wenn Jesus sein Leben gegeben hat für solche Leute wie die zwei Verbrecher links und rechts neben ihm, wenn Jesus um die Vergebung derer gebeten hat, die ihn ans Kreuz brachten, dann kannst du davon ausgehen, dann ist Jesus auch aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen. Jesus ist aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen. Er ruft dich auf, dass du dich in Gedanken an den Ort, an dem Ort seiner Hinrichtung einfindest, durch das, was zum Beispiel der Evangelist Lukas darüber berichtet. Schau dir genau an, was dort geschieht. Nimm es dir zu Herzen. Jesus warnt dich davor, ihn, den Gekreuzigten, anzublicken und ihn dann abzulehnen. Jesus warnt dich davor, zu behaupten, zu sagen: Dein Tod am Kreuz hat nichts mit mir und mit meiner Schuld zu tun. Dass du da gestorben bist, das ist dein Problem, nicht meins. An dem Tod von Jesus kannst du ablesen, wie schwer die Strafe Gottes über deine Sünden ist. Aber warum solltest du Jesus ablehnen? Jesus hat sich aus Liebe zu den Gottlosen zählen lassen, zu Gottlosen wie mich und dich. Als Jesus in tiefsten Schmerzen am Kreuz hing, da hat er für die gebetet, die ihn aus lauter Bosheit dorthin gebracht haben. Von dieser Liebe und Geduld ist Jesus bis heute erfüllt. Er hängt nicht mehr am Kreuz, er ist auferstanden, er leidet nicht mehr. Und doch bekennen wir ihn als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Als gekreuzigter und auferstandener Herr ruft Jesus dich auf, zu ihm zu kommen, ihn um Vergebung deiner Schuld zu bitten und neues Leben zu empfangen. Die Frage, die sich an jeden von euch richtet, ist die: Willst du das einsehen, dass Jesus für Gottlose am Kreuz hing? Willst du anerkennen, dass du ein Gottloser bist? Ohne Jesus. Amen.